Der selige Maurice Dorne war Augustinerchorherr und gehörte zu den wenigen Europäern, denen es gelang, die schneebedeckten Höhen des Königreiches im Himalaya zu erreichen, bevor es 1950 an China fiel. Wer dieser Schweizer Märtyrer im Tibet war und wie sein Missionseinsatz und Leben ausgesehen hat, erfahren wir heute im Gespräch mit dem Pater Gottfried Egger. Am Mikrofon ist Andrea Warti. So begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und ja, wir sind ganz gespannt auf das Porträt vom seligen Maurice Dorne.
Ja, grüß Gott, Frau Marti.
Maurice Dorne wurde als Sohn eines Pferdehändlers und Kleinbauern Jean Dorne und der Faustin Hélène Dorne-Rossier am 31. August 1910 in Rosière auf der Höhe von 1200 Meter geboren. Rosière ist ein kleiner Weiler oberhalb des Dorfes Orsière im Kanton Wallis. Maurice ist das siebte von acht Kindern, drei Buben und fünf Mädchen, wovon ein Mädchen sehr früh starb. Wie alle Kinder damals machten sich ein jedes von ihnen nützlich, sobald es kräftig genug war. Maurice, so wird gesagt von seinen Geschwistern, dass er ein wenig von der Mutter verhätschelt wurde, er war doch das zweitjüngste Kind, scheute aber keine Mühe für die Arbeit. Man muss sich das mal vorstellen, mit bereits 12 Jahren verrichtete er jede Arbeit, so das Melken, sogar die Herstellung von Käse. Seine Vorliebe galt besonders dem Vieh. Aus seiner Biografie wissen wir, Maurice hatte einen ganz starken Charakter. Er war kräftig, machte ganz klare Dinge. Zum Beispiel, wenn jemand etwas nicht gerecht macht, hat er sich eingesetzt. Er war sehr kämpferisch, sehr wahrheitsliebend. Und was ihn auszeichnete, er hatte überhaupt keine Angst, sich Feinde zu machen. Es wird auch überliefert, dass er sehr fromm war. Sein Lehrer sagte über ihn mit 14 Jahren, er war der Fremdste unserer Klasse. Er hatte ein starkes Temperament, konnte auch sehr rasch heftig sein, war aber niemals nachtragend. Wir könnten sagen, es zeichnete ihn aus, dass er vor nichts und niemanden Angst hatte. Oft blieb er ganz allein auf der Mayensees oder auf der Alp. Er konnte sogar während der Nacht durch einen Wald gehen, wenn er von der Mayensees hinunter in das Haus seiner Eltern ging. Ganz interessant ist ein Erlebnis, das er bereits schon als Vierjähriger hatte, beziehungsweise es war folgendes. Er war also 4 Jahre alt, er unterbrach damals das Spiel und fragte die Mama, was denn besser sei, Priester oder Lehrer zu werden. Und die Mutter antwortete natürlich Priester. Folglich erwiderte der Kleine, nun gut, dann will ich Priester werden. Später hat der selige Maurice dazu geäußert, dass das die Grundlage seiner geistlichen Berufung war. Das Leben in der Bergbauernfamilie war alles andere als leicht. Es war ein sehr strenges Leben, ein Leben mit großer Entbehrung. Gerade in der Heu- und Getreideerntezeit. Das forderte von allen, von der ganzen Familie, einen unglaublichen Einsatz. Das war also eine harte, eine ganz starke Lebensschule für den jungen Maurice. Er hatte sich den Vorsatz gemacht, wöchentlich zur Beichte zu gehen. Also er hat auch immer wieder gebetet, hat sich zurückgezogen. Und dann, wenn er also wöchentlich zur Beichte ging, musste er einen langen Weg auf sich nehmen von Rosières nach Orsières. Das ist doch eigentlich etwas Großartiges. Er scheute keine Mühen, um eben so praktisch ein geistlicher Mensch zu sein. Rosières gehörte zur Pfarrei Orsières. Ein kleiner Flecken von 2000 Einwohnern und an der Passstraße zum großen St. Bernhard gelegen. Von Orsières brauchte man also eine gute Stunde zu Fuß bis nach La Rosière. Also das heißt also, wenn der junge Maurice von La Rosière hinunterstieg, musste er zuerst eine Stunde laufen. Die Kirche in Orsières war dem heiligen Nikolaus von Myra geweiht. In dieser Kirche ist Maurice getauft, gefirmt worden. Hier hat er auch mit 12 Jahren die erste heilige Kommunion empfangen. Im letzten Schuljahr begibt er sich nach Orsières, wo er in der Oberstufe ist, und da ist er einer der besten Schüler. Er geht also jeden Morgen zu Fuß von Rosières nach Orsières, um eben die Schule zu besuchen. Er hat den Wunsch, Priester zu werden. Und so ist in ihm der Wunsch gereift, auch Mönch bei der Kongregation der Chorherren vom großen St. Bernhard zu werden. Das wusste er schon relativ früh. Denn bevor er nach Saint-Maurice ging, um dort bei den Chorherren das Gymnasium zu absolvieren, ist er mit seinen Eltern ins Hospiz im großen St. Bernhard gegangen und hat davon gesprochen, dass er gerne einmal hier eintreten werde. Ja, was war es für ein Traum, dass ein junger Mensch auf dem Weg zur Passhöhe hinauf da eigentlich in einem Kloster in der Bergeinsamkeit leben wollte. Und dieser Gedanke schwebte ihm seit dem 11. Lebensjahr vor Augen. Dann begann er also in Saint-Maurice das Kollegium. Übrigens, er hat ja den Namen des heiligen Mauritius, der dort gemartert wurde mit seinem Heer. Darum der Name Saint-Maurice. Und bei den Chorherren dort hat er das Gymnasium 5 Jahre besucht. Es wird gesagt, dass er ein ausgezeichneter Schüler war, sehr intelligent, er war sehr fleißig, er war aber auch fröhlich. So sagt ein Mitschüler über ihn: Er war ein Vorbild der Reinheit. Leidenschaftlich war er an der Philosophie interessiert, diskutierte sehr gern und war dichterisch und meditativ veranlagt. Also wir sehen, dass dieser Mann also einerseits praktisch sehr gut arbeiten kann, aber auch ein intellektueller Mensch ist. Er entwickelt sich so zu einem Anführertyp. Er kämpft gegen seine aufbrauserische Natur. Er arbeitet an sich. Das zeigt sich auch, dass er im Kollegium Mitglied der Marianischen Kongregation wird, dass er dann auch in die Schweizerische Studentengemeinschaft sich aufnehmen ließ. Das heißt, auch da war er auch schon politisch, hat er sich engagiert. Mit gut 20 Jahren nimmt er dann an einer Lourdes-Wallfahrt teil. Das war sicher für ihn, den Bergbauernbub, ein Riesenereignis in einem anderen Land, an diesem Ort der Erscheinung der Mutter Gottes zu sein. Und das hat ihn sehr berührt, vor allem eben auch diese vielen leidenden Menschen, die bei der Gottesmutter Zuflucht nahmen. Hat dann die Matura abgelegt und hat dann danach das Gesuch gestellt, im Kloster des großen St. Bernard einzutreten. Er hat dieses Gesuch an den Propst, das ist der obere dieser Gemeinschaft, und die Mönche vom großen St. Bernard sind eigentlich Augustinerchorherr, also die Regel, sie beachten die Regel des heiligen Augustinus. Hören wir einmal, was in seinem Aufnahmegesuch drin steht, um in diese Gemeinschaft aufzunehmen. La Rosière, den 12.07.1931, gnädiger Herr, um meinem Beruf zu folgen, indem ich die Welt verlassen und mich ganz in den Dienst der Seelen stellen will, um sie zu Gott zu führen, um mich selbst zu retten, komme ich in aufrichtiger Demut, um Sie, gnädiger Herr, zu bitten, mich als Novize in Ihr Haus des großen St. Bernhard aufzunehmen. Ich bin sicher, dass ich dort am richtigen Platz sein werde. Aber wenn Sie mich aufnehmen, weiß ich wohl, dass es nicht nur wegen dieser Gewissheit ist, doch wegen meiner gar nicht vorhandenen Verdienste, sondern dank der Aufgabe, die Sie selber und Ihr Haus haben, jenen zu helfen, die Ihre Eltern, Ihre Brüder und die irdischen Güter verlassen, um Jesus zu folgen. Deshalb hoffe ich, aufgenommen zu werden. Ich verspreche Ihnen, gnädiger Herr, mich mit meiner ganzen Willenskraft von mir selbst zu lösen und ein Priester des heiligen Augustinus zu werden, der würdig ist, Ihren Befehlen zu gehorchen. Ich bitte Sie, gnädiger Herr, an die Aufrichtigkeit eines Menschen zu glauben, der Ihr geistlicher Sohn werden will, und ihn zu segnen, während er Ihren Ring küsst. Dorne Morris. Also ich denke, in diesem Brief ist eigentlich alles ausgesagt. Wir erfahren auch, wie tief dieser junge Mensch ist und was er eigentlich hier leben möchte. Er absolviert das Noviziat bei dem Novizenmeister, der dann später auch Propst geworden ist, Nestor Adam. Und dieser Propst ist dann auch nachher noch Bischof der Diözese Wallis geworden. 1976 war Bischof Adam dann Diözesanbischof von Sitten. Er, wie gesagt, hat diesen jungen Morris Dorne geführt, geleitet als Novizenmeister.
Yeah.
Ich bin der gute Hirt, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Das war das Lied aus dem Johannesevangelium 10, 14 in Chinesisch gesungen. Wie passend sind diese Worte zum seligen Moris Dorne. Moris Dorne wandelte sein ganzes Leben auf den Spuren des guten Hirten und er gab sein Leben für seine Schäfchen hin und ging als Seliger ins ewige Leben ein. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken über den seligen Moris Dorne und ich übergebe Ihnen, Pater Gottfried Egger, das Wort.
Am 8. September 1935 legte der junge Augustiner Chorherr die feierliche Profess ab. Sein Wunsch, in die Mission nach Tibet geschickt zu werden, wo Priester und Brüder seines Klosters schon unter den schwierigsten Verhältnissen gewirkt hatten, wurde ihm noch vor Abschluss des Theologiestudiums, sogar noch vor dem Empfang der Priesterweihe, gewährt. Er schiffte dann am 24. Februar 1936 in Marseille zusammen mit den Chorherren Cyril Lantillon und dem Laienbruder Nestor Ruyer mit Kurs auf China. Dann ging es zu Land weiter nach Weisi in die Provinz Yunnan, ein Ort an der Wegscheide des chinesischen und tibetanischen Einflussbereiches. Weisi war ein Hochgebirgsdorf, landschaftlich ganz ähnlich wie sein heimatliches Rosières. Hier gab es eine Missionsstation, in der dann Maurice Dorne zusammen mit Pater Melli und Pater Lantillon wohnten. Er hat dann hier auch sein Theologiestudium abgeschlossen. In der Zeit ist er auch mit der Bevölkerung in Kontakt gekommen. Er hat natürlich die ersten Schritte der Sprache erlernt. Also er hat Tibetanisch gelernt und Chinesisch. Und das sind alles andere als leichte Sprachen. Dennoch glaube ich, ist es erstaunlich, wie er eigentlich dann, in welcher Zähigkeit er diese Sprache auch erlernte. Wir können sagen, dass alle Evangelisierungsversuche in dieser Region des Reiches der Mitte waren bis zu diesem Zeitpunkt, wo Maurice Dorne nach Tibet gekommen ist, ohne große anhaltende Wirkung geblieben sind. Die meisten Bewohner, die zu den Missionaren kamen, kamen meistens nur zu ihnen, nicht so sehr wegen Glauben, wegen Wunsch nach dem christlichen Glauben, sondern weil sie in sozialer Not waren, weil sie kein Geld hatten, weil sie Medikamente brauchten. Und so können wir sagen, ist es Maurice dann zugute gekommen, dass er bevor seiner Abreise in den Tibet hatte er 1935 noch einen Kurs als Krankenpfleger in Fribourg absolviert. So konnte er dann manchen Leuten, die zu ihm auf die Missionsstation kamen, helfen. Es ging ihm aber im Tiefsten nicht so sehr um diese kranken, körperlich leidenden Menschen, sondern es ging ihm eigentlich um diesen Menschen auch das Christentum zu vermitteln. Er wollte diese Menschen für Christus gewinnen. Aber sie waren zum Teil sehr stark von diesem Lamaismus, ein Teil eben des Buddhismus, drin. Das war schwierig, sie fürs Christentum zu begeistern. Er machte dann die theologischen Abschlussexamen und brach dann zur Priesterweihe nach Vietnam, nach Hanoi auf, wo er dann am 24. April 1938 zum Priester geweiht wurde. Ja, das sind ja immense Strecken, die er dann auf sich nehmen musste. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. Wir wissen auch nicht genau, wie er dahin gereist ist. Also der Bischof François Gens, das war ein Missionsbischof einer französischen Kongregation, der hat ihm dann zum Priester geweiht. Und er hat dann erst 3 Monate später, am 3. Juli 1938, in Siao Weisi dann seine Primizmesse gefeiert. Was interessant noch ist, noch vor der Priesterweihe ist Pater Maurice von seinen Oberen beauftragt worden, sich um das sogenannte Probatorium zu kümmern. Dieses Probatorium war eine Art Vorseminar für Jugendliche, die eben ins Knabenseminar in Husa Lopo bei Weisi gehen wollten. Das heißt also, dort war ein kleines Gymnasium, wo sie ausgebildet werden konnten. Und er musste sie praktisch auf dieses Seminar vorbereiten. Er selber ist immer noch am Lernen der tibetanischen Sprache. Aber er tat dieses Hinführen und diese jungen Menschen mit einem großen Eifer. Das war nicht nur ein, dass er ihnen intellektuelle Sachen beigebracht hat, sondern hat ihnen auch den christlichen Glauben beigebracht. Er sorgte sich dann auch wie eine gute Mutter um die 30 Schüler, die er da betreute und von denen er eigentlich hoffte, dass sie einmal einheimische Priester würden. Dieser Aufgabe im Probatorium ging er dann bis 1945 eifrig nach. Dass er dann natürlich Priester war, hatte er dann noch mehr Gelegenheit. Daneben hat er auch noch Chinesisch gelernt und beide Sprachen, das Tibetanische, versucht er immer mehr zu vervollkommnen, damit er bald einmal auch als Pfarrseelsorger die Frohbotschaft des christlichen Glaubens verkünden konnte. Inzwischen wurde für die christlichen Missionare die Situation in diesem vom Bürgerkrieg aufgewühlten Gebiet an der chinesisch-tibetanischen Grenze immer schwieriger. Unter den Missionaren gab es mehrere Todesfälle, teils durch Krankheit, teils aber auch durch Gewalt herbeigeführt. Da traf nun Maurice Dorne den Ruf der Vorgesetzten, dass er die vakant gewordene Pfarrei Jerkala zu übernehmen hätte. Hier sein Vorgänger ist von den Lamas, also von diesen Mitgliedern des Lamaismus, getötet worden. Also hier sollte er selber auf den Spuren der Märtyrer wandern, die in Jerakolo von Anhängern des Laimismus ermordet worden waren. Sein Vorgänger und die ersten Missionare, auch aus dem Kloster St. Bernhard, wie er, sind dort ermordet worden. Also ja, ich denke, er war sich auch da bewusst, dass er da in ihre Fußspur hineintreten wird. Kaum hatte sich Maurice in Jerakolo niedergelassen, um die pastoralen Aufgaben in Angriff zu nehmen, also das Spenden der Sakramente, Religionsunterricht erteilen, Schule geben unter diesen eingeschüchterten Christen. Es waren nur wenige Christen. Es wurde ihm auch dann die Nachricht überbracht, dass eines dieses Lama-Oberhaupten, Gun Akyo, dass er sich sehr gegen die Christen wenden würde. Es war auch ein Kloster da in der Nähe, ein Lama-Kloster, und die hatten dann auch junge Buben, die sie da aufnahmen und die Ausbildung gaben. Und da war natürlich das, was Maurice Dorne machte, auch mit diesem sogenannten Probatorium, gerade auch so etwas wie ein Abwerben. Und das war ihnen ein Dorn im Auge. Und sie haben also die Christen gewarnt, dass sie ihn, Maurice, vertreiben möchten und dass er sogar ermordet werden könnte, weil man diesen Hirten beseitigen wollte, weil man keine katholische Gruppen in dieser Region wollte. Man wollte diese christliche Religion ausrotten. Klar wissend um diese doch sehr gefährliche Situation, und wir haben gehört, dass er schon als Kind ein Mann war, der keine Angst hatte, auch hier war er sich gefasst und er schrieb damals am Propst Nestor Adam, also der spätere Bischof von Sitten: Die Lamas wollen das Leben des Paters und werden nicht ruhen, bis sie das Christentum im Tibet vernichtet haben. Also wir sehen hier, dass es eine ganz schwierige Mission war. Also man könnte sagen, rein menschlich gesehen, hätte er sagen können, ja, da reise ich ab, da gehe ich wieder zurück, mache etwas anderes. Nein, er ist sich bewusst, ich muss diesen Weg gehen. Dieser seeleneifrige Missionar wollte mit opferbereiter Standhaftigkeit und einer unerschütterlichen Treue bei seiner Herde nach dem Beispiel des guten Hirten durchhalten. Das waren nur wenige Menschen, aber für die hat er sich ganz hingegeben. Doch diese Lamas versuchten alles, sei es mit Drohungen, sei es mit Versprechungen, um diesen eifrigen Missionar einfach wegzuschicken. Er aber erklärte, ich gehe hier nicht fort, nur wenn ich mit Gewalt gezwungen werde. So hat er Drohungen und Schikanen aller Art. Am 9. Januar 1946 kam der Lama-Häuptling Gun Akyo persönlich mit dem Befehl, dass jetzt Maurice Dorne sofort Yerkalo verlassen solle. Er aber erklärte, meine Oberen verbieten mir, diesen meinen Posten zu verlassen. Ich werde erst fortgehen, wenn mich die Lamas auf ein Lasttier binden. Ja, so kam es dann auch, dass dann bewaffnete Soldaten dieses Gun Akios haben dann diesen eifrigen Priester Morris mit Gewalt an die Landesgrenze gesetzt nach Pame. Dort weilte er eine Zeit lang. Danach folgte er am 6. Mai 1946 einer Karawane von Christen, die den Mekong aufwärts nach Yerkalo zogen. So hat Maurice gesagt, dann gehe ich mit diesen Christen wieder an diesen Ort, wo ich hergekommen bin. Er sagte, ich werde nach Yerkalo zurückkehren, koste es, was es wolle. Meine Gläubigen werden dort verfolgt. So ist meine Aufgabe eindeutig. Lieber sterben, als meine Christen im Stich lassen. Also Sie sehen hier in dieser doch schwierigen Situation, er ist zu allem bereit, er will sich ganz für diese Menschen opfern. So kam er bis nach Pame. Hier erwartete er nach einer Möglichkeit, dass er eben nach Yerkalo zurückkehren konnte und half diesen Menschen. Er stand ihnen bei. Es heißt, er hätte auch Lepröse gepflegt in dieser Zeit und da sei er auch bei den Lamas wieder, ja, nicht gerade rehabilitiert, aber man hätte das doch noch positiv betrachtet, dass er sich da so für diese Menschen eingesetzt hatte. Aber trotzdem, es war dann nichts mehr zu machen. Gerade dieses Yerkalo war auch eine Art, eine heilige Stadt des Lamaismus. Das war nicht Yerkalo, es war Lhasa, das bei Yerkalo war. Dort war auch der Dalai Lama und diesem Dalai Lama, dieses oberste Haupt dieser buddhistischen Bewegung, wollte er auch überzeugen, dass er doch als Christ hier leben konnte, aber das war alles auch umsonst. Schließlich wurde er zusammen mit seinem Gehilfen, das ein einheimischer Christ war, Dozi, er war ein junger Christ, er war verlobt, er wollte heiraten, aber er war ihm ganz treu zur Seite gestanden. Er ist mit ihm dann zur chinesischen Grenze hingegangen und er ist dann dort von diesen Fanatikern zusammen auch. Zuerst haben sie seinen geliebten Begleiter Dozi erschossen, nachdem er auch gesagt hat, ja, lasst ihm das Leben, mich könnt ihr erschießen, aber ihn nicht. Dann haben sie eigentlich dann beide erschossen. Ja, dieser Weg war sicher ein ganz schwieriger Weg, aber er war fest überzeugt, dass auch auf diesem schwierigen Weg er eine große Mission hatte. Dieser seeleneifrige Priester Maurice Dorne wollte trotz großer Gefahr alles tun, um bei seiner Herde zu bleiben. Und die Lamas versuchten alles, um diesen verhassten Christen wegzuschicken. Und wie gesagt, es ist ihnen dann gelungen und Maurice ist dann am Hula-Pass an der chinesisch-tibetanischen Grenze am 11. August 1949 erschossen worden. Sein Lebensopfer mit nur 39 Jahren war vollendet. Der Leichnam des Seligen und jenes seines Dieners wurden dann von den christlichen Missionaren am 17. August 1949 im Garten der Mission in Atunse beigesetzt. Mehr als 40 Jahren ruhten die Gebeine dort. Danach wurden sie in seine frühere Pfarrei, in die er so gerne zurückging, die Ercola, übertragen, wo heute noch die einzige katholische Kirche in Tibet steht. Und heute kann man sagen, zählt Tibet rund 8000 Katholiken. Also eine kleine verschwindende Zahl, aber trotzdem, dieses winzige Samenkorn von Maurice Dorne ist aufgegangen. Am 16. Mai 1993 wurde er in Rom vom Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Und vielleicht möchte ich noch als Abschluss aus dieser Seligsprechungsfeier ein paar Dinge vorlesen, die der heilige Papst Johannes Paul II. Sagte. Das rundet ein wenig das ab, was eigentlich Maurice Dorne gewesen ist. Maurice Dorne ist klar geworden, wenn man auf den Ruf Gottes hochherzig antworten will, muss man bis ans Ende gehen und heroisch die Liebe leben. Die Liebe zu Gott entfernt nicht von den Menschen, sie drängt vielmehr zur Sendung. Im Geist der heiligen Theresia von Lisieux kannte Maurice Dorne nur ein Verlangen, die Seelen zu Gott zu führen. Im Geist seines Ordens, in welchem jeder sein Leben einsetzt, um Menschen dem Sturm zu entreißen, bat er, nach Tibet gehen zu dürfen, um dort Menschen für Christus zu gewinnen. Er begann damit, für den Tibetaner ein Tibetaner zu werden. Er liebte das Land, das zu seiner zweiten Heimat wurde. Er bemühte sich, die Sprache dieses Landes zu erlernen, um Christus besser verkündigen zu können. Wie der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe hingibt, liebte Maurice Dorne das Volk der Tibetaner so sehr, dass er es nie mehr verlassen wollte. Die Kirche und die Welt brauchen Familien, die wie die Familie Dorne Heimstätten sind, wo die Eltern ihren Kindern die Aufrufe Christi zum christlichen Priester- und Ordensleben vermitteln. Danken wir für die Samenkörner der Hoffnung in Asien. Die missionarische Leidenschaft von Pater Dorne sowie seiner Vorgänger vom Institut der Auswärtigen Missionen von Paris und der Kanoniker vom großen St. Bernhard tragen still in langsamen Reifen Frucht. Man kann sich nur freuen über den achtungsvollen Dialog zwischen den tibetanischen und den katholischen Mönchen, um den zu finden, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Es zeigen sich Berufungen, wie die 1987 erfolgte Priesterweihe eines Schülers des seligen Maurice Dorne bezeugt. Christen aber setzen das Werk von Pater Dorne fort, der die Kinder unterrichtete und sie zur Heiligkeit führen wollte, denn nur ein heiliges Leben verdient es, gelebt zu werden. Soweit ein Auszug aus der Seligsprechung von dem heiligen Papst Johannes Paul II. Und so sind wir zum Ende dieser Sendung gekommen. Wir möchten noch Gott um seinen Segen bitten auf die Fürsprache des seligen Maurice Dorne. Wir wollen auch bitten, dass diese Evangelisierung auch in unserem Land und auch weiter im Tibet weitergehen kann, wachsen kann, dass da auch wieder Berufungen wachsen. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Mauritius und Gefährten, des seligen Maurice Dorne, segne, behüte und begleite euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried, für das wunderschöne Porträt über den seligen Maurice Dorne. Und möge der selige Maurice Dorne Sie und uns alle an seiner leidenschaftlichen Liebe zu Christus teilhaben und den Anforderungen der Liebe Christi an uns vollauf genügen lassen. Alles Gute und nochmals herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Danke vielmals, Frau Martin, auch alles Gute.
Das war das Porträt über den seligen Maurice Dorne, der im Tibet wirkte, und ich hoffe, dass Sie von diesen Gedanken von Pater Gottfried auch in Ihrem Herzen berührt wurden. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, wenn Sie weitere Informationen, Gebetsmaterial, Novenen etc. möchten, dann können Sie das beziehen unter www.maurice-dorne.ch geschrieben. Das können Sie dort beziehen. Und so verabschiede ich mich. Mein Name ist Andrea Marti von Ihnen und ich wünsche Ihnen, büezi Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.